Achtung, Hinweis. Aufgrund GEMA-rechtlicher Auflagen wurden alle Musikstücke aus dieser Radiosendung leider entfernt und durch kurze Melodien ersetzt.
Radioinitiative Rödermark.
Hallo und herzlich willkommen. Zur heutigen Sendung der Radioinitiative Rödermark.
Über Radar Radio Darmstadt auf UKW-Frequenz 103,4 MHz per Internetstream und Podcast über die Homepage radiodarmstadt.de.
Sowie jetzt auch digital auf DAB+. Radio von Rödermark für Rödermark. Ein generationsübergreifendes Projekt der Seniorenarbeit der Stadt Rödermark.
In Kooperation mit Vereinen, ehrenamtlichen Initiativen, Kinderbetreuungseinrichtungen und unserer Stadtreporterin.
Radio od Rödermark za Rödermark. Ovo je jedan međugeneracijski projekt od grada Rödermark u suradnji s udrugama, s dobrovoljnim institucijama, sa ustanovama za vrtiće i našoj reporterki grada Rödermarka. Das war Kroatisch.
Danke wie immer für diesen Sendeplatz jeden zweiten Sonntag im Monat an Radar Radio Darmstadt, dem ersten hessischen nicht kommerziellen Lokalradio.
Unsere Themen heute sind:
Auf den Spuren des Rottgau-Doms in Oberroden.
Erfahrungen zu Kinder- und Jugendfarm in Oberroden.
Als neue Serie: Buchautoren in Rödermark. Heute Frau Nicola Hahn.
Viele Veranstaltungstipps.
Aktionen in Rödermark zum Weltkindertag. Bericht über Kinderrechte.
Übrigens, wer bei dieser Sendung gern aktiv oder mit einem Beitrag mitmachen möchte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 06074 911 350.
Durch die Sendung führen
Moazame Haidari
und Roland Lenz aus Oberroden-Breidert.
Für den Inhalt verantwortlich zeichnet Frau Katja Merten von der Stadtverwaltung Rödermark.
Heute wollen wir in unserem ersten Beitrag über eine geschichtsträchtige Kirche berichten. Pfarrer Elmar Jung, sozusagen der Hausherr vom Rottgau-Dom, vermittelt uns in einem Interview mit Greta Dietrichs Wissenswertes über die neugotische St. Nazariuskirche, die zwischen 1894 und 1896 erbaut wurde.
Herr Pfarrer Jung, Sie haben sich sicherlich in Ihrer langen Amtszeit ausgiebig mit der Geschichte des sogenannten Rottgau-Doms befassen können. Befand sich das Kloster Rotaha in Oberroden auf dem Kirchenhügel der jetzigen katholischen Kirche St. Nazarius und gibt es dafür Beweise?
Also es gibt archäologische Quellen und auch die historische Überlieferung sprechen dafür, dass ein Benediktinerinnenkloster auf dem Kirchenhügel hier in Oberroden gestanden hat. Und erste schriftliche Beweise gibt es in einer Schenkungsurkunde im Lörscher Kodex, wo am 25. Februar im Jahr 786 eine Äbtissin Abba aus einer fränkischen Hochadelsfamilie das Kloster Rottaha dem Kloster Lorsch an der Weschnitz vermachte. Wenn man die Grabungen anschaut, dann sieht man, dass es offensichtlich ein Grab immer und immer wieder gab, um das herum Kirchen gebaut worden sind. Und scheint diese Grabanlage ein Grab zu sein, was besondere Bedeutung hat. Und deswegen können wir sagen, die Äbtissin Abba wurde auch dort begraben und verehrt.
Und gibt es dafür auch archäologische Beweise, also Funde?
Man hat rund um die Kirche immer und immer wieder gegraben und während der Renovierungs- und Umbauzeiten, gerade zwischen 1985 und 1991, hat man gemerkt, dass eine einschiffige Holzkirche gebaut worden ist, ein rechteckiger Chor, und in der Mitte des Chorraums war ein Stiftergrab. In späteren Jahrzehnten hat man dann diese Kirche umbaut und vergrößert, eine große runde Steinapsis gebaut und hat die Kirche dann mehr und mehr vergrößert, vor allen Dingen, nachdem dazwischen die ganze Holzkirche einmal abgebrannt ist. Später hat man dann einen Seitenanbau und eine Sakristei noch dran gebaut. Und die Kirche war damals auch geostet. Aber das, was man gefunden hat an Fundamenten, das ist jetzt natürlich durch die derzeitige Kirche überbaut.
Und die Kirche, die heutige, die ist jetzt nicht mehr nach Osten gerichtet. Warum eigentlich nicht?
Das war eine Frage des Platzes, dass man eine so große Kirche an diesem kleinen Platz gebaut hat. Da waren ja rundherum noch Klostergebäude, die man aber jetzt nicht mehr kartografisch gefunden hat. Dann hat man die Kirche auf diesem doch etwas erhobenen und erhabenen Platz hingestellt und hat deswegen sich nicht an die Tradition Ost-West-Richtung gehalten, sondern hat die Kirche eben genordet.
Jetzt mal eine andere Frage. Wieso eigentlich Ost-West? Warum muss die Kirche mit dem Altar Richtung Osten weisen?
Der Altar und Osten, das hängt zusammen mit der Sonne, mit dem Aufgang und mit dem Untergang. Und es ist eine schöne Tradition, dass der Aufgang der Sonne, es gibt mehrere Bibelstellen, wo es auch heißt, Christus ist wie der Aufgang der Sonne. Das heißt, er ist derjenige und ein Symbol für die Auferstehung, der kommt. Und der Abend, der Westen, das Untergehen der Sonne drückt dann auch das Ende der Welt und das Sterben und eben dieses Abschiednehmen aus.
Also Sie haben uns jetzt die Geschichte erzählt von einer Vorgängerkirche, einer Holzkirche. Können Sie das vielleicht noch ausgiebiger beschreiben? Was ist danach passiert? Wann zum Beispiel ist die heutige Kirche entstanden?
Man hat dann gemerkt, dass die Kirche zu klein ist. Vor allen Dingen im 14. Jahrhundert hat ein Pfarrer gemerkt, dass die Kirche in einem ganz schlimmen Zustand ist. Nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg wurde die Kirche dann irgendwo, nachdem sie bis auf die Grundmauern zerstört war, wieder aufgebaut. Aber es war einfach eine Kirche, die nicht mehr zeitgemäß war und die vor allen Dingen auch von dem Aufbau her nicht mehr benutzt werden konnte. Und dann saß ein Pfarrer Wallendin Köpf und später sein Nachfolger, der Pfarrer Dockendorf, sich gedrängt, eine neue Kirche zu bauen. Und deswegen hat man an der Stelle, wo die alte Kirche stand, die neue Kirche gebaut, aber in einem viel, viel größeren Maß wie damals diese kleine Dorfkirche.
Wieso eigentlich hat diese Kirche den Namen Rottgau-Dom bekommen?
Der Titel Dom ist ja ein Ehrentitel und man hat hier im Rottgau diese Kirche, die dem heiligen Nazarius geweiht war, übrigens ein ganz seltener und ein bei uns ganz unbekannter Heiliger. Das legt natürlich erst recht wieder die Verbindung zwischen Lorsch und hier Oberroden und den Benediktinern nahe. Man hat diese Kirche, weil sie dann so groß geworden ist, Dom genannt. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Ehrentitel, weil es tatsächlich die größte Kirche hier im gesamten Umkreis ist.
Gibt es eigentlich Aufbewahrungsorte, wo man die Funde, die man bei der Kirche gemacht hat, beziehungsweise wo man die besichtigen kann?
Professor Egon Schallmeier hat ja an vielen Stellen, gerade im Zusammenhang mit der letzten Renovierung, viele Funde gemacht, die auch dann aufbewahrt werden. Aber sie können öffentlich nicht gezeigt werden, weil sie derzeit noch katalogisiert und geordnet werden müssen, aber man hat sie kartografiert und hat rund um die Kirche auch viele Gräber entdeckt und hat gemerkt, dass die Grundmauern der alten Kirche immer noch vorhanden sind, auf die die neue Kirche St. Nazarius dann aufgebaut worden ist.
Und wie üblich war eine Kirche umgeben von einem Kirchhof oder einer Begrabungsstätte. War das hier in Oberoden auch so? Und existieren da noch alte Grabplatten innen oder außen?
Man hat einen Friedhof, wie in der Tradition das schon von Anfang an war, gehabt. Und von 1730 bis 1842 wurden die Christen rund um die Kirche bestattet. Und man hat später dann einen Friedhof außerhalb von Oberoden gehabt. Es gab auch dann Steinplatten, Grabplatten, die man gefunden hat, die man auch nicht nur gesichtet, sondern gereinigt und innerhalb der Kirche wieder aufgestellt hat. Ebenso auch Steinkreuze, die rund um den Friedhof standen, die hat man auch innerhalb der derzeitigen Kirche jetzt untergebracht, sodass dann auch die Menschen diese Grabplatten sehen können. Die eine Grabplatte stammt von einem der Pfarrer, der hier einmal tätig gewesen ist.
Welche Teile von der jetzigen Kirche im Innenraum würden Sie vielleicht speziell hervorheben?
Also besonders fällt einem der große gotische Hochaltar auf, der nicht aus unserer Gemeinde stammt, sondern der von einer auch neugotischen Kirche in Mainz-Gonsenheim abgekauft, aber mit einer Spende geschenkt worden ist. Als unser alter, großer, schöner Hochaltar offensichtlich wegen Baufälligkeit oder wegen dem Holzwurm abgerissen worden ist, hat bei der letzten Renovierung der Pfarrer zusammen mit dem Architekt einen Ersatzhochaltar gesucht und ist in Gonsenheim fündig geworden und hat diesen Altar dann bekommen und er wurde restauriert und er wurde dann auch in unserer Kirche aufgestellt.
Aber der Hochaltar ist wahrscheinlich nicht das Einzige, was sehenswürdig ist. Ich glaube, das sind auch noch im Innenraum sehr schöne Teile zu sehen.
Ja, die Kreuzwegstationen, 14 an der Zahl, stammen aus dem Elsass. Mein Vorgänger, Pfarrer Franz Josef Beste, hat sie während eines Urlaubs entdeckt. Sie sollten weggeworfen werden und er hat sie in einer wirklichen Nacht- und Nebelaktion retten können und hat sie restaurieren lassen. Und sie hängen jetzt bei uns in der Kirche, als wenn schon immer diese Kreuzwegstationen hängen würden. Es war ein Glücksfall, dass uns diese Kreuzwegstationen überliefert worden sind. Und aus der ganz alten Kirche gibt es auch in der Weihwasserkapelle am Eingang auf der Seite noch die ganz alten Kacheln zu sehen, mit denen früher die ganz alte Kirche auch mit diesen Ziegelsteinen gedeckt war.
Ja, und so langsam ist auch die schöne St. Nazarius-Kirche in die Jahre gekommen und es bedarf wirklich eine Restaurierung, die bezahlt werden muss.
Wir sind seit etlichen Jahren schon im Gespräch mit dem Dombauamt, aber auch mit anderen Stellen und sparen auch mit unserer Gemeinde seit vielen Jahren schon regelmäßig mit einer Monatskollekte Geld an, denn das Dach ist an bestimmt 6 oder 7 Stellen undicht und muss unbedingt erhalten und restauriert werden. Und diese große Renovation, die uns jetzt bevorsteht, die wir hoffentlich im nächsten Jahr auch beginnen können, ist eine Angelegenheit von mehr als 2 Millionen. Und das lässt sich natürlich alleine nicht schultern. Deswegen haben wir auch einen Verein gegründet, die Freunde des Rottgau-Doms. Wir suchen viele, die Mitglied werden und die durch ihren kleinen Beitrag helfen, dass wir dieses wunderschöne Bauwerk für die kommenden Generationen auch erhalten können. Die Mitgliedschaft hilft uns, dass wir auf Dauer auch die Schäden und all das, was geleistet werden muss, dass wir das dann finanzieren können.
Das wäre schön, wenn da ordentlich Geld zusammenkäme und wahrscheinlich wäre es auch ganz schön, wenn man darauf hinweisen könnte, dass ein virtueller Kirchenrundgang auch möglich ist. Die Angaben dazu kann man finden auf der Website
freunde-des-rottgau-doms.de. Wenn Sie da drauf schauen, dann werden Sie staunenswertes sehen, so eine Begehung des Rottgau-Doms haben sie noch nie gemacht, vom Boden bis hin unter den Kirchturm und das Dach zu den Glocken. So eine wunderbare Führung durch den Rottgau-Dom bekommt man selten.
Und gibt es außer virtuelle Rundgänge auch noch die Möglichkeit, den Rottgau-Dom in echt zu besichtigen?
Wir hatten eine Zeit lang Kirchenführungen gehabt. Das muss individuell vereinbart werden. Wenn Gruppen und Kreise Interesse haben, dann ist das sicher gar kein Problem, dass man auch den Rottgau-Dom von innen und von außen sehen kann. Aber es ist ein staunenswertes Gebäude. Die Oberröder sind sehr, sehr stolz auf ihren Rottgau-Dom und nicht umsonst ist er in der Mitte des fränkischen Rundlings. Das heißt, die Häuser sind rund um die Kirche angeordnet und das ist ja auch ein Stück Glaubensbekenntnis.
Danke, Herr Pfarrer Jung. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch.
Wie Sie gehört haben, ist unser Kulturdenkmal der Rottgau-Dom sanierungsbedürftig und jede Spende ist gerne willkommen.
Besuchen Sie doch die Homepage freunde-rottgaudom.de. Sie finden dort viele Zusatzinformationen und natürlich den tollen virtuellen Rundgang durch den Dom sowie einen Hinweis auf das Spendekonto. Im nächsten Beitrag besuchen wir die Kinder- und Jugendfarm in Rödermark. Katja Merten vom Sozialen Dienst der Stadt Rödermark interviewt Nadine Kalec, die zuständige Sozialarbeiterin der Kinder- und Jugendfarm.
Hallo Frau Kalec.
Hallo Frau Merten, schön, dass Sie da sind.
Frau Kalec, mich würde interessieren, wie lange gibt es eigentlich die Farm schon und was macht man hier eigentlich auf einer Kinder- und Jugendfarm?
Gegründet wurde unser Verein, die Kinder- und Jugendfarm Rödermark e.V. im Jahr 2008. Die Eröffnung von unserem Farmgelände war dann 2009. Also im 2009er Jahr hatten wir das erste Mal die Kinder hier bei uns auf der Kinder- und Jugendfarm. Und seit 2019 sind wir sogar anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe. Was kann man bei uns machen? Unglaublich viel. Wir könnten wahrscheinlich Stunden darüber sprechen, was die Kinder hier bei uns auf der Kinder- und Jugendfarm alles erleben können. Wenn man die Kinder fragt, glaube ich, ist so das Größte erstmal das freie Spiel. Wir vermieten die Farm auch an Mitglieder und wenn hier Kindergeburtstage stattfinden und wir dann die Kinder fragen, und was habt ihr so geplant, ist eigentlich immer das Größte das freie Spiel. Also wirklich so ohne Zwang, ohne Druck, der eigenen Fantasie, der eigenen Kreativität, freien Lauf zu lassen und Sachen hier einfach umsetzen zu können. Wir haben hier unglaublich viel Platz. Die Kinder rennen, toben, spielen, verstecken auf unserem weitläufigen Gelände. Das ist natürlich sehr beliebt. Ein ganz, ganz großer Punkt hier bei uns ist auch unser Baubereich. Hier können Hütten gebaut werden, renoviert werden, abgerissen werden, erweitert werden mit echtem Werkzeug. Also die Kinder lernen hier den Umgang mit Hammer. Wie schlage ich einen Nagel in ein Holzbrett? Wie säge ich? Was muss ich vielleicht beachten, damit die Konstruktion auch hält? Und selbstverständlich werden die Hütten dann auch angemalt. Also das ist natürlich ein ganz großer und beliebter Punkt. Ansonsten, unsere Lagerfeuerstelle ist sehr beliebt. Hier wird es oft zum Feierabend, gibt es Stockbrot oder auch Kartoffeln aus unserem Lehmofen. Ein ganz schöner Punkt, noch relativ neu, sind unsere Tiere. Zu einer vollständigen Kinder- und Jugendfarm zählen auch Tiere. Wir dürfen einen Hahn und zwei Hühner bei uns beheimaten.
Legen die Hühner denn schon Eier?
Ja, tatsächlich. Die eine Henne zumindest, die andere ziert sich wohl noch so ein bisschen. Man hat sich ein schönes Nest inmitten von Brennnesseln gemacht und versorgt uns da mit leckeren Eiern, die tatsächlich auch ein bisschen anders schmecken als so die üblich gekauften.
Ich habe gehört, Sie haben neuerdings sogar Ziegen.
Richtig, die Ziegen haben wir über die Sommerferienspiele, jetzt diese 2 Wochen, hier bei uns auf der Farm. Sogar mit einem kleinen Lamm, das ganz, 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 ganz handzahm ist und es liebt, von den Kindern gestreichelt zu werden. 3 von den großen Ziegen haben Glocken um. Ich weiß nicht, ob man das hier im Hintergrund noch hören kann. Genau, die hört sich an, als ob wir im Urlaub wären. Das ist so, so schön, das mit den Kindern zu beobachten und mit den Kindern da an die Tiere zu können. Das ist wunderschön, eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, Frau Kalec, das klingt ja total super. Man kann ja viele Abenteuer erleben. Mich würde mal interessieren, was ist nochmal der Unterschied zwischen einem Bauernhofbesuch und der Kinder- und Jungfrau?
Der Unterschied, ich meine natürlich, auf einem Bauernhof sind nochmal mehr Tiere, aber wir können hier, wie gesagt, das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, ganz beliebt ist einfach dieses freie Spiel, das die Kinder hier zum großen Teil schalten und walten können, wie sie möchten. Natürlich gibt es auch hier Regeln, an die man sich halten soll. Das Bauen an den Hütten. Wir haben auch immer ein Kreativangebot, also mindestens eins. Aktuell ganz beliebt ist ja das Befüllen von Lavendelsäckchen oder Batiken. Gibt es auf dem Bauernhof auch eher selten. Dann auch unser Lagerfeuer mit dem Stockbrot. Und natürlich werden die Kinder hier, Jugendlichen, pädagogisch begleitet durch das Personal. Also wir sind auch immer ansprechbar für die Kinder. Und ja, ich glaube, das sind so die größten Unterschiede. Und wir sind nah. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind sehr wohnortnah für die Kinder und Jugendlichen hier.
Ja, es handelt sich hierbei ja um einen Verein. Und so ein Verein wird natürlich nicht nur durch die Nutzer getragen, wie die Kinder und Jugendlichen, die hierher kommen, sondern auch durch andere Menschen, durch andere Generationen. Wie werden diese Personen auf Sie aufmerksam? Wie kommen diese Leute zum Verein und wie können sich die verschiedenen Generationen bei Ihnen einbringen?
Ja, also ja, erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass die meiste Werbung durch die Mundpropaganda stattfindet. Hast du schon gehört, die Kinder- und Jugendfarm. Dann kommen Familien hierher. Und dabei handelt es sich nicht nur klassisch um Mama, Papa und Kind, sondern auch die Großeltern kommen ganz oft mit hierher. Und die lernen uns meistens dann durch das offene Angebot kennen, das wir freitags und samstags ja haben. Und finden die Idee toll und sagen dann, das möchte ich gerne unterstützen. Mit einem Beitrag, also für Familien 5 € im Monat ist erschwinglich. Das machen wir. Wir unterstützen diese Idee und werden dann Mitglied. So tragen wir uns auch hauptsächlich. Und einbringen kann sich hier wirklich jeder, egal welche Generation. Also wir haben eine Kräuterspirale, die von einer Privatperson mitgestaltet wird. Wenn jemand sagt, oh, ich habe hier noch ein bisschen Zeit, ich möchte gern ein bisschen bei der Grünpflege helfen, da kann sich wirklich hier jeder mit Ideen und Manpower einbringen. Da sind wir sehr, 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 sehr dankbar für, weil wir hauptsächlich ehrenamtlich arbeiten.
Ich habe gerade festgestellt, heute ist besonders viel los. Nee. Ich glaube, das hat mit den Ferienspielen zu tun.
Genau, richtig. Jetzt in den 2 Wochen, die 4. und 5. Ferienwoche, bieten wir unsere Ferienspiele an. Wir haben dieses Jahr sogar von 25 auf 30 Kinder aufgestockt, weil die Anfrage so, so hoch war. Und verbringen hier 2 tolle Wochen mit den Kindern, also jeweils von 9 bis 12 Uhr.
Ja, vielen Dank erstmal, Frau Karlitsch. Natürlich brauche ich jetzt noch Expertenmeinungen und muss mich natürlich bei den Kindern nochmal umhören, was Sie über die Kinder- und Jugendfarm zu sagen haben.
Das ist eine gute Idee.
Ja, liebe Experten, was ist hier so toll? Was kann man hier erleben? Was macht das Abenteuer aus?
Man kann Hütten bauen und man kann hier malen und man kann... Also, man kann halt viel an den Hütten bauen, man kann die Hütten bestreichen oder bemalen halt. Man kann jetzt auch nach den Hühnern und nach den Ziegen gucken. Das finde ich auch toll und ja.
Und was findest du toll?
Also ich finde hier eigentlich alles toll. Hier gibt es auch viele Tiere. Man kann die auch manchmal streicheln. Man kann Hütten bauen. Man kann die auch streichen. Ja.
Was gibt's denn hier für Tiere und welche findest du am spannendsten?
Also hier gibt's Hühner und Ziegen und ich finde die Ziegen toll.
Und was magst du hier am liebsten?
Ich mag hier am liebsten, dass die Farm halt so groß ist, dass man so richtig viel Spaß haben kann. Man kann auch die Hühner oder die Ziegen streicheln, wenn ein Betreuer mit dabei ist. Man kann noch basteln.
Haben die Ziegen den Namen?
Ja, der eine.
Also von den Ziegen wissen wir die Namen tatsächlich gar nicht. Aber die Hühner haben Namen. Wer von euch kennt denn die Namen von den Hühnern?
Der Hahn heißt Günther, die eine Henne heißt
Pote
und das andere...
Tiki.
Tiki?
Ja.
Super. Ja, könnt ihr folgenden Satz noch für mich ergänzen? Mein schönstes Erlebnis auf der Kinder- und Jugendfarm ist...
Dass man hier Hütten bauen kann.
Eigentlich alles.
Dass man aufbasteln kann.
Dass man die Hütten bestreichen kann.
Und ich finde das Schönste hier, also ich finde alles einfach.
Das war ganz informativ und klasse. Vielen Dank. Lust bekommen, die Kinder- und Jugendfarm kennenzulernen? Entweder Sie schauen vorbei auf der Homepage der Kinder- und Jugendfarm oder direkt. Die Kinder- und Jugendfarm hat jeden Freitag und Samstag geöffnet, allerdings in den Ferien nicht. Freitags von 15 bis 18 Uhr
und Samstag von 15 bis 18 Uhr. Vielen Dank für das Interview.
Danke auch.
Danke auch. Danke. Danke. Danke.
Als Autorin von Kriminalromanen hat die Rödermerker Autorin Nicola Hahn schon einen beachtlichen Bekanntheitsgrad. Wir haben sie mal gegoogelt und Wikipedia lieferte seitenweise Informationen über ihre Biografie und über ihre Werke. Hier das Interview mit der Autorin und unserer Greta Diedrichs.
Frau Hahn, schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Können Sie uns kurz etwas über Ihre Biografie erzählen?
Ja, ich habe 1984 bei der hessischen Polizei angefangen, damals noch ein bisschen exotisch als eine der ersten uniformierten Frauen in der hessischen Polizei. Ich habe später zur Kripo gewechselt, habe dort in unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet, unter anderem auch Mordermittlungen gemacht. Dann war ich auf der Polizeiakademie Hessen in der Fortbildung tätig und heute bin ich an der Hochschule für Polizei und Verwaltung und eben den Nachwuchs beschule ich.
Waren Sie als Kind schon eine Leseratte, die auch gelegentlich gerne geschrieben hat?
Ja, das war ich. Und zwar habe ich schon geschrieben, als ich das Alphabet gelernt habe. Also meine erste Geschichte, da konnte ich kaum schreiben, da habe ich die schon geschrieben. Die war natürlich absolut nicht veröffentlichungsreif.
Welche Autoren haben Sie inspiriert? Und haben Sie eigentlich überhaupt noch Zeit, um selbst zu lesen?
Ja, das ist unterschiedlich. Also ich habe noch Zeit, selbst zu lesen. Also wer schreibt, muss auch lesen. Zwar ganz viel. Spezielle Autoren habe ich jetzt nicht, die mich jetzt zu was ganz Besonderem inspiriert hätten. Vielleicht der einzige, den ich nennen möchte, der Noah Gordon mit Der Medikus. Das hat mich inspiriert zu meinen historischen Romanen. Und dann liebe ich natürlich die Bücher von Michael Ende. Also da könnte ich drin versinken. Der kleine Prinz, den mag ich. Also das sind alles Dinge, natürlich beeinflusst einen das, aber ich habe jetzt nicht das Vorbild.
Sind Sie eigentlich eine schreibende Polizistin oder eine Autorin mit kriminalistischem Wissen? Und flechten Sie auch authentische Fälle ein?
Ja, ich flechte historische, authentische Fälle ein und ich habe zwei Berufe, so sage ich es immer. Ich bin Polizistin und ich bin Schriftstellerin und beides habe ich etwa zur gleichen Zeit angefangen. Also natürlich verdiene ich meine Brötchen mit der Polizei, das ist mein Hauptberuf, aber mein zweiter Beruf ist tatsächlich Schriftstellerin.
Wie recherchieren Sie und wie viel Zeit benötigen Sie dafür?
Das ist unterschiedlich. Für die historischen Romane benötige ich natürlich länger Zeit als für Bücher wie zum Beispiel Die Wassermühle, die in der Gegenwart spielt. Ich recherchiere übers Internet, ich recherchiere in Bibliotheken, in Archiven und habe auch mittlerweile eine eigene, sehr umfassende Bibliothek, was historische Begebenheiten angeht. Angefangen von Mode über Schuhe bis kriminalistische Arbeit im letzten Jahrhundert und im vorletzten Jahrhundert.
Durch den Krimi Die Detektivin sind Sie bekannt geworden. Sie haben aber auch schon früher mit Baumgesicht Prosa und Gedichte publiziert. Schildern Sie uns, was dieses Buch beinhaltet?
Sie meinen jetzt Baumgesicht?
Ja.
Baumgesicht sind wirklich Begebenheiten aus dem Alltag in kleinen Geschichten gefasst oder aber in Gedichte gefasst. Das geht um Umweltthemen, übrigens auch inzwischen wieder recht aktuell, wie ich festgestellt habe. Das geht aber auch um die Kleinigkeiten, die im Alltag so passieren. Und das habe ich eben, wie gesagt, in kleinen Geschichten und Gedichten festgehalten.
Sie sind nicht nur eine Wortkünstlerin, sondern Sie gehen auch kreativ mit Kamera und Zeichenstift um. In Ihrem Buch Die Wassermühle kommt eine exzentrische Malerin vor, die mit unorthodoxen Techniken Erfolg hat. Malen Sie auch oder zeichnen Sie auch abstrakt und sind Sie inspiriert von Miro?
Miro ist ein gutes Stichwort, den mag ich sehr, aber auch andere. Ich mag die Farbenkunst von Hundertwasser beispielsweise. Ja, ich lasse mich davon inspirieren. Ich beschäftige mich sehr viel mit Farbe. Ich habe angefangen, gegenständlich zu malen, habe aber damit relativ bald aufgehört. Und in der Tat, meine Hauptsachen sind tatsächlich die Beschäftigung mit Farbe und mit abstrakten Gegenständen.
Haben Sie Ihre Werke selbst illustriert?
Zum überwiegenden Teil. Also ich habe zum Beispiel Gedichtband Singende Vögel weinen sehen. Das sind selbst fotografierte Bilder, die ich da gemacht habe. In anderen ist es teils, teils. Es sind teilweise auch historische Bilder, die ich dann natürlich aus entsprechenden Quellen übernommen habe. Also sehr unterschiedlich.
Was haben Sie zuletzt publiziert und über welchen Verlag kann man Ihre Bücher bekommen?
Zuletzt habe ich was Gegensätzliches publiziert. Ich habe ein Fachbuch rausgebracht. Das ist jetzt eher wahrscheinlich nicht so interessant, über das kriminalistische Denken. Und dann ein Gedichtband, Mehr für die Füße. Das ist etwas, ja, skurril. Gereimtes aus dem Alltag und aus dem Nicht-Alltag. Und alle meine Bücher, auch die historischen, bekommt man mittlerweile über meinen eigenen Verlag, den ich seit über 9 Jahren habe. Das ist der Toni Verlag und der ist auch im Internet zu finden unter toni-verlag.de.
Können Sie uns vielleicht eine kleine Leseprobe geben von einem Gedicht?
Wenn man Gedichte macht, dann heißt das ja, etwas zu verdichten. Das heißt auch, mit wenigen Worten eine Situation zu beschreiben oder eine Stimmung zu erzeugen. Ich mach's mal ganz kurz. Wenn man Gedichte schreibt, kann man das auf 2 Arten machen. Man kann es ganz, ganz kurz mit ganz wenigen Worten machen. Wenn man sich zum Beispiel beschäftigt mit dem Tod, nicht mehr hier, da sein. Und das einfach klingen lassen, auf sich wirken lassen, zusammen mit dem Bild. Das stammt aus einem meiner Bücher oder aus dem aktuellen. Das Gegenteil, Glück. Wenn du weinend lachst, ernsthaft, voll Verrücktes machst und dein Partner spürt, wo dein Ich das Meer berührt.
Ja, das macht einem so recht nachdenklich. Und das habe ich noch nie so betrachtet, dass ein Gedicht eigentlich verdichten ist. Aber das stimmt. Schreiben Sie manchmal auch unter einem Pseudonym?
Niemals. Das war immer eins meiner Dinge, dass ich meine festen Standpunkte auch meinem Verlag gegenüber, dass ich immer gesagt habe, ich mache sehr, sehr unterschiedliche Sachen und alle erscheinen unter meinem Namen, auch meine Fachbücher. Und ich stehe dazu, was ich mache und ich möchte, dass das meinen Namen trägt.
Planen Sie Fortsetzungen Ihrer Krimis mit den bekannten Akteuren?
Planen ist zu viel gesagt. Ich habe es auf der Agenda. Ich habe ja gesagt, ich habe eine sehr umfangreiche Bibliothek, mittlerweile auch über Frankfurt und die gesamte Kriminalistik. Und von daher, ja, irgendwann wird es was geben, aber ich mache keine Ankündigungen mehr, weil ich kann kein Datum nennen.
Bevorzugen Sie ein Genre, zum Beispiel Roman oder Kurzgeschichten oder Poesie?
Alle.
Das war jetzt aber kurz und kräftig. Sie recherchieren aktuell, glaube ich, zur Geschichte der Kriminalistik aus dem 19. Jahrhundert und verfassen darüber eine wissenschaftliche Abhandlung. Geht es hierbei zum Beispiel um solche Methoden, die Sherlock Holmes mit Watson oder Hercule Poirot mit Miss Marple angewendet haben?
Das spielt eine Rolle und man muss sagen, dass tatsächlich Sherlock Holmes die Kolleginnen und Kollegen von früher nicht nur beeindruckt hat, sondern auch inspiriert hat. Also sie finden in ganz vielen alten Lehrbüchern der Kriminalistik Fälle von Sherlock Holmes, die als Beispiel genannt werden.
Können Sie uns vielleicht mal verraten, wie viele Bücher Sie schon verkauft haben? Wie viele von Ihren Büchern sind schon so über den Ladentisch gegangen?
Ganz genau weiß ich's nicht, weil es so verschiedene Auflagen und Ausgaben gab, insbesondere von meinen Romanen, als ich noch im Ullstein Verlag war. Aber es sind allein von der Detektivin und der Kristall, also den beiden historischen, sind es weit über 300.000.
Das ist ja eine Menge. Also unbedingt lesen, bitte. Damit, liebe Frau Hahn, sind wir am Ende unseres Interviews und ich bedanke mich für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Und hier noch ein Bestseller-Buchtipp für unsere Zuhörer. Die Farbe von Kristall. Ein historischer Kriminalroman. Lassen Sie sich nach Frankfurt im Jahr 1904 entführen und versuchen Sie mit Kommissar Bittling einen Raubmord aufzuklären. Übrigens, alle Bücher von Nicola Hahn können Sie im Buchhandel oder übers Internet bestellen. Und jetzt ein paar Veranstaltungstipps. Nur noch bis 27. September hat die FC Germania Oberroden ihren traditionellen Biergarten geöffnet.
Freitag, 17. September von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Gottfried Keller, ein Meister deutscher Erzählkunst. Hier eine literarische Lesereise mit Lou Heinrich im Bücherturm Oberroden.
Freitag, der 17. September ab 19 Uhr. Das Alternative Zentrum präsentiert im Dinjahof Bernd Lafrenz. In einer liebevollen Parodie verleiht der Künstler Romeo und Julia als einer seiner freikomischen Shakespeare-Inszenierungen diesen ganz speziellen, luftig leichten Reiz. Karten zu 19,70 Euro.
Samstag, 18. September von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Dabei sein und mitmachen. Müllsammelaktion der Umweltfreunde Rödermark. Treffpunkt am Badehaus in Urberach.
Samstag, 18. September ab 13.30 Uhr. Herbst-Winter-Bazar des Fördervereins Kindergarten St. Gallus und Rejoice in der Halle Urberach. Anmeldung zum Einkaufen und weitere Infos unter gallusbazar@web.de.
Samstag, 18. September ab 18 Uhr. Der Jazzclub Rödermark lädt ein zum Angelsportverein in Waldacker zum Jazz meets World Music mit der Gruppe Flux. Sounds auf R&B and Pop und Rock.
Sonntag, 19. September ab 13 Uhr. Red Rooster Rödermark präsentiert im Dinjahof Blues and Comedy mit der Magic at Combo. Zur Einstimmung auf das Konzert mit dem Weihherrer ab 15 Uhr. Karten zu 20 Euro.
Montag, 20. September von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Offener Gesprächskreis für Frauen im Bürgertreff Waldacker.
Donnerstag, 23. September ab 20 Uhr. Kabarett im Fluss mit Urban Priol in der Kulturhalle Oberroden. Karten ab 25 Euro.
Freitag, 24. September ab 18 Uhr. Mitgliederversammlung der Freunde im Dinjahof. Danach ab ca. 19 Uhr. Moderne und gute Country-Musik mit der Gruppe Two of Wanted.
Samstag, 25. September ab 18 Uhr. Geselliger Abend des Kerb-Vereins im Dinjahof mit Musik von der Band Let the Butterfly.
Sonntag, 26. September ab 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Frühschoppenkonzert des Musikvereins Victoria 09 Oberroden im Biergarten der FC Germania Oberroden.
Sonntag, 26. September ab 12 Uhr. Gemütlicher Kerbsonntag des Kerbvereins Oberroden im Dinjahof.
Sonntag, 26. September ab 15 Uhr. Musical Ausgetickt für Kinder von 8 bis 13 Jahren mit dem Rejoice Kids und Teens in der KSV-Halle Turngartenstraße Urberach.
Sonntag, 26. September ab 18 Uhr. Der Jazzclub Rödermark lädt ein beim Angelsportverein in Waldacker zum Piano-Trio HSB.
Montag, 27. September ab 19 Uhr, Joe, ein Stück aus dem Himmel. Das bekannte Volksstück von Theater und Nedelmann im Dinjahof, Karten zu 18 Euro.
Von Samstag, 25. bis Montag, 27. September. Lädt die TS Oberroden zu einer alternativen Kerb ein, mit einigen Attraktionen für Groß und Klein. Der Musikverein 03 Oberroden spielt am Kerb Samstag ab 18 Uhr mit großem Orchester und am Kerb Sonntag ab 15 Uhr mit Jungorchester.
In der Turnhalle gewährt die Initiative Wir sind Breitert am Samstag und Sonntagnachmittag einen Einblick in die Corona-bedingt verschobene Gesamtausstellung Unser Breitert gestern, heute, morgen.
Freitag, 1. Oktober von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Gottfried Keller. Abschlussabend der literarischen Lesereise mit Lou Heinrich im Bücherturm Oberroden.
Freitag, 1. Oktober ab 20 Uhr. Das AZ präsentiert Comedy mit Mirja Regensburg. Im nächsten Leben werd ich Mann. In der Kälterscheune in Urberach.
Mittwoch, 6. Oktober von 16 Uhr bis 19 Uhr. Reparaturcafé in Urberach geöffnet. Rödermerker bringen ihr defektes Gerät und ehrenamtliche Handwerker helfen bei der Reparatur. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen bitte vorher rechtzeitig anmelden unter der Telefonnummer 06074 911 671 oder per Mail an ehrenamtsbüro@rödermark.de.
Freitag, 8. Oktober ab 20 Uhr, Start des Musicals Wie im Himmel. Bewegend und herzergreifend mit unterhaltsamen und lustigen Momenten des preisgekrönten Kinofilms hautnah und live auf der Theaterbühne in der Kulturhalle Oberroden. Karten ab 28 Euro.
Samstag, 9. Oktober ab 19.30 Uhr. Dinjahof Spezial. Scars Living präsentiert Gin Around the World. Für Gin-Liebhaber und solche, die es werden wollen. Kostenpunkt 39 Euro.
Sonntag, 10. Oktober ab 11.30 Uhr. Red Rooster Rödermark präsentiert im Dinjahof Paul Beto Jr., Robert Christian and Ondra Chris. Ein Ohrenschmaus für ein begeistertes Publikum.
Sonntag, 10. Oktober ab 14 Uhr. Frau Patricia Lips bietet einen Stadtrundgang für Seniorinnen und Senioren an. Thema St. Gallus, Treffpunkt am Schillerhaus Oberach.
Im September starten viele Aktionen in Rödermark zum Weltkindertag, über den einiges berichtet wird in der Oktobersendung.
Jedoch zum Einstieg in diese Thematik hat Katja Merten Stefanie Grabs interviewt. Sie ist als Fachabteilungsleitung Jugend eine der Expertinnen für Kinderrechte in der Stadtverwaltung Rödermark.
Hallo Steffi Grabs, wir unterhalten uns ja heute über das Thema Kinderrechte. Was kannst du mir zu dem Thema Kinderrechte so erzählen?
Ja, hallo Katja Merten. Also zum einen finde ich es wirklich sehr, 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 sehr wichtig, dass es die Kinderrechte überhaupt gibt, weil Kinder wurden nämlich jahrhundertelang von Geburt an zu den Besitztümern ihrer Eltern gezählt und sie waren auf ihrem ganzen Lebensweg, Schule, Ausbildung, Beruf, ausschließlich von den Wünschen ihrer Eltern abhängig und mussten sich dem Familienoberhaupt bedingungslos unterordnen. Und das hat sich erst in ganz vielen kleinen Schritten, circa ab dem 18. Jahrhundert, geändert, bis letztendlich am 20. November 1989 die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde. Darin sind die Kinderrechte festgeschrieben. Dieses Jahr war es sogar so, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland mit aufgenommen werden sollten, aber das wurde leider von der aktuellen Regierung abgelehnt.
Tja, das ist ja wirklich sehr bedauerlich. Ich habe gehört, es gibt demnächst einen Weltkindertag. Habt ihr davor etwas zu tun und auf dieses Problem aufmerksam zu machen?
Ja, aber selbstverständlich, der Weltkindertag ist ja jedes Jahr am 20. September und die Stadt Rödermark hat sich auch schon in den vergangenen Jahren oftmals mit verschiedenen Beiträgen dazu eingebracht und öffentlich darauf aufmerksam gemacht. Dieses Jahr ist es so, dass es auch eine Initiative vom Land Hessen gibt, die aufgerufen haben, zum Weltkindertag Wind zu machen für Kinderrechte. Und alle Kinder- und Jugendeinrichtungen in Hessen wurden aufgefordert, sich zu beteiligen, zum Beispiel Windräder zu basteln und die an bestimmten wichtigen Orten für Kinder und Jugendliche am 20.09. aufzustellen. Und da wird es sicherlich hier in Rödermark auch ganz viele tolle Aktionen geben, weil ich weiß nämlich schon, dass sich einige Kinderbetreuungseinrichtungen auch jetzt schon mit den Kindern dazu austauschen und das Thema dann nochmal bearbeiten und aufgreifen.
Das heißt also, man sollte verstärkt bei den Kinderbetreuungseinrichtungen nachfragen, was alles an Aktionen läuft, auch zwischendurch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das bestimmt auch in der lokalen Presse zu finden ist und auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Rödermark.
Ja, natürlich, natürlich. Also zum einen wird es ja so sein, da gab es eine Pressemitteilung und es wurden auch alle Bürgerinnen und Bürger und Vereine und sonstige Menschen aus Rödermark informiert, dass es am 20.09. Aktionen gibt. Es wurden alle eingeladen, auch mitzumachen, zumindest die Menschen, die sich dafür einsetzen wollen, dass Kinderrechte mehr Beachtung finden oder auch mal wieder öffentlich benannt werden. Und die Jugendarbeit wird natürlich auch an dem Tag zusammen mit der Social-Media-Beauftragten der Stadt Rödermark unterwegs sein, um diese ganzen Windräder und Aktionen, die am 20.09. in Rödermark stattfinden, zu fotografieren, um danach eine große Collage zu machen der gesammelten Windräder und die dann auf der Homepage der Stadt auch zu veröffentlichen.
Ja, wir sind natürlich auch mit dabei von der Partie und zwar werden wir in unserer Oktobersendung am 10.10. einen Bericht über die verschiedenen Aktionen in dem Radioprojekt vorstellen. Jetzt noch eine letzte Frage an dich, Steffi. Kinderrechte sind wichtig, weil...
Ja, Kinder dadurch natürlich bessere Chancen haben, glücklich aufzuwachsen, um ein erfolgreiches Leben als erwachsener Mensch führen zu können. Kinderrechte schützen Kinder, denn Kinder haben ein Recht auf Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Kinderrechte zeigen aber auch Erwachsenen auf, welche Pflichten sie gegenüber Kinder haben. Denn Kinder können ihre Rechte an vielen Stellen gar nicht selbst einfordern. Sie brauchen dafür engagierte Erwachsene, die ihnen helfen und die sie dabei unterstützen. Und die Kinderrechte sind auch wichtig, weil sie die Erwachsenen ständig daran erinnern, dass diese die Pflicht haben, für kindergerechte Lebensverhältnisse und gleiche Entwicklungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu sorgen.
Das sind ja ganz wichtige Ziele und ich finde es toll, dass so viele Menschen da sich sicherlich engagieren werden. Und ich wünsche euch jetzt schon mal sehr viel Erfolg für alle Aktionen und freue mich auch darüber zu berichten. Ja, danke natürlich für das Interview.
Bitte, sehr gerne. Ich finde es ganz großartig, dass das Radioprojekt das Thema auch aufgreift, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und vielleicht sehen wir ja hier oder da am 20.09. engagierte Bürgerinnen aus Rödermark, die vielleicht auch irgendwo ein Windrad aufstellen.
Das hoffe ich auch.
Goldene Internetpreis 2021, digital aktiv im Alter. Wir sind nominiert mit der Radioinitiative Rödermark. Seit 2012 zeichnet der Preis Menschen, Initiativen und Kommunen aus, die ältere Menschen beim sicheren Einstieg und Verwendung der Online-Welt unterstützen. Die Gewinner werden im Rahmen des 13. Deutschen Seniorentages am 24. November 2021 in Hannover verkündet. Wir sind damit dabei. Schirmherr ist der Bundesminister des Innern für Bau und Heimat, Horst Seehofer. Wir freuen uns. Zum heutigen Abschluss der mittlerweile vierten Sendung möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Moazami Haidari für die tolle Zusammenarbeit als Reporterin und Co-Moderatorin in der Radioinitiative Rödermark. Moasame kann nicht mehr dabei sein bei der Sendung. Erzähle mal, was du künftig machen willst.
Ja, leider ist das hier meine letzte Sendung. Ich werde ab Oktober anfangen, in Kassel zu studieren. Da das ein weiter Weg ist, werde ich auch nach Kassel ziehen. Ich möchte mich beim Radioteam bedanken. Die Teamsitzungen und auch die Aufnahmen der Sendung haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr schöne Erfahrung und ich bin auch traurig darüber, dass ich das hier nicht mehr weitermachen kann. Vielen Dank nochmal.
Ja, es hat auch mir viel Spaß gemacht mit dir. Dankeschön für deine Mitarbeit und viel Erfolg fürs Studium. Aber keine Angst, Moasame hat für Ersatz gesorgt und heute gleich Sadaf Saidi als Nachfolgerin mitgebracht. Hallo Sadaf, willkommen im Redaktionsteam.
Hallo, ich bin Sadaf Saidi, 21 Jahre alt, bin in Afghanistan geboren und wohne seit 5 Jahren in Rödermark. Ich mache zurzeit mein Fachabitur und freue mich schon, in der nächsten Sendung mitzumachen. Bis bald.
Danke euch beiden Mädels, bleibt gesund und alles Gute. Das war's für heute.
Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit
und weiterhin viel Spaß mit Radarradio Darmstadt.
Gerne nehmen wir Ihr Feedback entgegen. Besuchen Sie unsere Homepage rödermark.de/radioinitiative und
schreiben Sie etwas ins Gästebuch oder schicken Sie uns eine E-Mail an radio@rödermark.de.
Auch sind neue Akteure, Ideen und Vorschläge in unserer Radioinitiative Rödermark herzlichst willkommen.
Ansprechpartnerin dafür ist Frau Katja Merten unter der Telefonnummer 06074 911 350.
Wir hören uns wieder am 10. Oktober 2021 von 17 bis 18 Uhr.
Also immer an jedem zweiten Sonntag des Monats.
Radioinitiative Rödermark. Bis bald und tschüss.